Werbung.
Herrschaften, wir sind im Viertelfinale angekommen beim größten Fußballturnier der Welt und am Samstag steht uns ein absoluter Schlager ins Haus in Miami. Norwegen gegen England und natürlich hat bet365 Sportwetten die akkuraten Quoten dafür. 3,6 gäbe es für einen Sieg der Norweger bei bet365 Sportwetten. 2,0 ist die Quote der Engländer, das sind doch recht klarer Favorit und 3,5 die Quote bei bet365 Sportwetten für ein Unentschieden. Boah, ist das schwierig. Ich sehe Norwegen vorne. Einfach for the sake of it. Man weiß es nicht. Was man weiß, zum größten Fußballturnier der Welt gibt es bei bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei bet365 Sportwetten nie gewöhnlich ist. Wichtig, gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren, bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet ihr auf bubai.de.
Werbung Ende.
Argentinien und die Schweiz ziehen als letzte Nation ins WM-Viertelfinale ein. Argentinien hochdramatisch gegen Ägypten in einem sensationellen Spiel. Die Schweiz hochdramatisch im Elfmeterschießen gegen Kolumbien in einem ziemlich zähen Spiel. Wir sprechen darüber jetzt hier bei NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen zu einer neuen Ausgabe von NTV Sport. Während der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es hier täglich neue Folgen und wir befinden uns hier an einem besonderen Tag. Es ist nämlich der erste ohne ein einziges Spiel. Wir blicken zurück auf die letzten beiden Achtelfinalspiele. Argentinien gewinnt gegen Ägypten, Schweiz gewinnt das Elfmeterschießen gegen Kolumbien und natürlich blicken wir auch voraus auf das Viertelfinale, auf die Paarungen, die dort ab Donnerstagabend deutscher Zeit anstehen werden. Das mache ich nicht alleine. Ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport. Ich bin jetzt verbunden mit meinem wunderbaren Kollegen Stefan Uersfeld, immer noch in Mexiko-Stadt. Hi.
Jo, schon wieder Trauer in Mexiko. Diesmal wegen Kolumbien. Das ist ja hier so das adoptierte Team gewesen jetzt die letzten Tage.
Ach, in der Tat?
In der Tat. Alle Leute in den gelben kolumbianischen Trikots hier rumgelaufen heute. Die Bars waren voll mit Kolumbianern. Jetzt auch hier große Trauer nach dem Spider-Man-Duell im letzten Elfmeter. Vargas gegen Vargas. Da haben sie sich gegenüber gestanden. Und irgendwann musste dieses Spiel ja mal zu Ende gehen. Das ist, glaube ich, die beste Nachricht.
Es war sehr, sehr zäh. Es war deutlich spannender, deutlich interessanter. Also was heißt deutlich spannender? Spannend war ja Schweiz-Kolumbien auch, aber es war deutlich interessanter, deutlich aufregender zu verfolgen. Das siebte der 8 Achtelfinalpartien Argentinien gegen Ägypten. Damit sind wir reingestartet. Es war zu deutscher Zeit wirklich ein perfektes Lineup. 18 und 22 Uhr die Anstoßzeiten. Und lass uns gerne direkt reinstarten. Erstmal mit Argentinien, Ägypten, damit wir nicht direkt einschlafen, ne? Weil Schweiz-Kolumbien ist wirklich zähe Kost gewesen. Das war bei Argentinien ganz anders. In Atlanta wurde gespielt. Argentinien, klarer Favorit natürlich, trotz der großen Probleme gegen Kap Verde. Ägypten, klarer Außenseiter. Die hatten wirklich gar nichts zu verlieren. Interessant fand ich Veränderungen in der Offensive bei beiden Mannschaften. Julian Alvarez für Lautaro Martinez in der Startelf bei Argentinien. Und auch Trainer Hossam Hassan von Ägypten hat ja gewechselt, hat Omar Mamouche draußen gelassen. Und wenn man so den Spielverlauf sich anschaut, Omar Mamouche kam beim Stand von 2-1 in die Partie, hatte beim Stand von 2-2 eine riesige Konterchance. Dann muss ich sagen, war das, glaube ich, die richtige Entscheidung, Omar Mamouche draußen zu lassen, was irre klingt als Stürmer von Manchester City, aber das war überhaupt nicht sein Turnier.
Nee, überhaupt nicht. Und die Konterchance, Paredes, steht da natürlich auch unfassbar. Ne? Er steht da einfach und wartet und schaut, was passiert. Und Mamouche weiß gar nicht, was er machen soll in dem Moment. Ne? Er läuft auf ihn zu. Dachte ich auch, jetzt ist es dann doch nochmal Ägypten geworden. Und wie du sagst, Mamouche war nicht so richtig im Turnier. Heute dann ja auch nicht unbedingt Salah, der Torschütze dort. Die haben am Ende mit der 2-0-Führung ordentlich was hingelegt bis zur 75. Minute und haben danach dann ein wenig die Nerven verloren. Und bis dahin haben wir ja, was Martinez erwähnt, der nicht gespielt hat, der Typ, der die Elfmeter trifft für Argentinien. Und jetzt haben wir hier Messi gehabt, der seinen zweiten Elfmeter bei diesem Turnier verschossen hat, nach dem Österreich-Elfmeter, jetzt dann noch einen weiteren. Und da hat man ja dann eigentlich schon gedacht, jetzt Messi war nicht zu sehen, jetzt ist es vorbei für ihn. Ronaldo geht, einen Tag später geht er.
Ja, lass uns das mal so ein bisschen aufrollen. Also in der 15. Minute geht Ägypten in Führung durch Yasser Ibrahim. Der köpft völlig überraschend ein zur Führung für Ägypten. Argentinien da sehr schläfrig in der Situation, aber bekommt eben 3, 4, 5 Minuten später schon die große Chance zum Ausgleich in Person von Lionel Messi nach dem Foul an Tagliafico. Ein ganz schwacher Elfmeter, genau wie gegen Österreich. Er steht jetzt in der WM-Elfmeter-Bilanz, glaube ich, bei 4 von 8. Also Lionel Messi hätte ja Kylian Mbappé in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten richtig enteilen können. Dementsprechend hat er da noch ein paar Tore verschenkt, aber er traf ja dann später noch. Argentinien stürmte auf jeden Fall weiter in der ersten Halbzeit, scheitert aber dann entweder am starken ägyptischen Torwart Schubir oder am Pfosten Messi mit dem Freistoß. Also das war ja durchaus in der Luft liegend, das 1:1, und dann geht es trotzdem mit dem 0:1 in die Pause, und in der zweiten Halbzeit kontert Ägypten die Argentinier aus. Das erste Tor von Zico wird noch zurückgenommen wegen Foulspiels im Vorfeld. Und das zweite zählt dann aber wirklich. Also die Ägypter haben es wunderbar gemacht. Gehst du da mit bei dem ersten aberkannten Tor?
Das ist schwierig, ne? Wenn du jetzt die Regelauslegung wirklich so auslegen willst, dass irgendwo der Angriff läuft ja durch nach dem Foul. Das Foul findet statt fast an der Grundlinie der Ägypter, und von dort entwickelt sich dann dieser Konter, der schnell vorgetragen ist, von rechts nach links geht, und dann landet der Ball relativ bald im Tor. Ich würde nicht mitgehen, obwohl es ja in der Regelauslegung ist. Die Grundproblematik bei diesem Turnier ist ja, dass sofort danach man immer den Gedanken hat, naja, das ist ja auch dann, Messi soll im Turnier bleiben, hat Gianni gesagt. Ja, das gibt immer diese, schwingt jetzt nach Balogun für mich immer mit, Verschwörungstheorie, Korruption, das lässt sich ja gar nicht mehr ausblenden. Und egal, ob das jetzt regulär war oder nicht, ich denke es jetzt immer mit.
In dem Fall fand ich es wenig überraschend, dass es erstmal zurückgenommen wurde. Ich würde auch sagen, es ist eher richtig. Auch wenn natürlich meilenweit vor dem Tor, aber da habe ich sogar auch in der Bundesliga, ich füge es immer wieder an, noch viel dramatischere Szenen gesehen. Also ja, deswegen von mir aus okay. Vor allen Dingen gehen die Ägypter ja 10 Minuten später dann trotzdem 2:0 in Führung und geben es dann noch aus der Hand. Und da müssen wir dann aber trotzdem auch wieder über den Schiedsrichter sprechen. Also erstmal, das 1:2 ist ja komplett unstrittig in der 79. Messi mit einer Traumflanke auf Christian Romero, fand ich auch interessant. Der Innenverteidiger, der konsequent vorne gespielt hat, ab dem Spielstand 0:2, der köpft dann zum Anschluss ein. 4 Minuten später, Messis Tor, fand ich natürlich, das war überragend. Also es kann keine Diskussion mehr geben, ob Messi oder Ronaldo. Messi setzt, glaube ich, hinter seinen Namen nach dieser WM spätestens endgültig ein Ausrufezeichen. Der initiiert selbst diesen Angriff, und am Ende ist er selbst, der den Ball ins Netz ballert zum 2:2. 8. Tor bei dieser WM, 21. in seiner WM-Historie. Ja, und dann beginnt diese hochdramatische Nachspielzeit. Also bis dahin war es schon dramatisch, aber danach wurde es noch irrer. Wir hatten schon eingangs erwähnt, Marmoush, der den Mega-Konter vertändelt. Ja, und dann gibt es eigentlich eine ähnliche Szene, die man auch hätte abpfeifen können, wenn man nämlich den Angriff zum vermeintlichen 0:2, zum ersten 0:2 abpfeift. Also wie siehst du diese spielentscheidende Szene, an deren Ende der eingewechselte Lautaro Martinez allein auf der Flur diese butterweiche Flanke in den Strafraum zwirbelt und Enzo Fernandes per Kopf zum 3:2 Siegtreffer trifft?
Tja, da fragt man sich, das war ja so ein Zupfer von McAllister gegen Fatih im Strafraum der Argentinier.
Und noch so ein kleiner Stempler gegen Salah, ne? Wobei, das ist für mich kein Foul. Also ist für mich wirklich kein Foul.
Diesen Zupfer, da kannst du schon drüber reden, ob du da nicht dir das nicht noch zumindest mal anschaust. Mhm. Also gerade, wie du das sagst, ne, das ist vorher das aberkannte 2:0. Ich jetzt gleich Maßstab anlege, muss ich natürlich eigentlich rausgehen. Jetzt haben wir aber hier diese unfassbar spielentscheidende Situation, 2:2, danach wird nicht mehr viel passieren, und entweder Tor Argentinien oder Elfmeter Ägypten und damit wahrscheinlich das Ende des Titelverteidigers bei diesem Turnier. Ist auch ein Druck für den Schiedsrichter, muss man dann eine Entscheidung treffen. Er hat sich dann so entschieden, dass er das sich nicht angeschaut hat. Ich weiß auch nicht, wie die Kommunikation dann war mit dem VAR, aber ob es da überhaupt eine gab. Später auf jeden Fall große Aufregung. Es sah wirklich danach aus, als wenn es jetzt nochmal zu einer Massenstickerei kommt. Ich glaube, die halbe ägyptische Bank hat entweder rot oder gelb gesehen. Und die Spieler sind ja auch alle dann von einem Schiedsrichter mit der Karte durchbeleidigt worden. Nochmal, ihr seid ausgeschieden und jetzt hier noch die Karte, weil ihr euch schlecht benehmt. Dementsprechend mies war ja auch die Laune danach. Aber ich weiß nicht genau, wie siehst du das denn? Würdest du da den Elfmeter geben?
Also ich habe ja gesagt, vor dem 0-2 wird zu Recht auf Foul entschieden. Und dann müsste ich eigentlich bei meiner Linie sagen, entscheide auch auf Foul auf der anderen Seite. Der ägyptische Spieler macht relativ viel draus, fand ich. Ich glaube, das war der ganzen Sache nicht zuträglich. Die Frage ist dann auch, muss es Elfmeter geben oder Freistoß? Weil das Ganze beginnt, glaube ich, minimal vor dem Strafraum. Ist letztendlich aber in der Konsequenz egal für das argentinische Tor. Das fällt auf keinen Fall dann oder das darf dann auf keinen Fall gelten. Mir fehlt die einheitliche Linie. Also ich entnehme deinen Ausführungen. Du sagst konsequenterweise, ja, vielleicht dann zweimal eher nichts.
Genau, das kann man machen, aber...
Oder zweimal eben zurücknehmen oder sich zumindestens anschauen. Das ist das Problem. Ich glaube, bei dieser WM sind wir deshalb auch alle so ein bisschen erzürnt, weil man den Eindruck nicht los wird, dass, wenn wir uns strittige Szenen anschauen, selten die favorisierten Teams, die großen Teams, sagen wir, benachteiligt werden oder wo strittige 50-50 Entscheidungen selten wirklich gegen favorisierte Teams dann gecallt werden. Das ist so mein Eindruck. Das Ganze hatte angefangen mit Argentinien, mit Messi gegen Algerien, ne? Wo der polnische Schiedsrichter sich das gar nicht anschaut, wo es offenbar kein Signal auf seine Ohren gab, nachdem Messi da eigentlich rotwürdig foult.
Genau, ja, und dann hätte ja in der Konsequenz Messi dann auch im zweiten Spiel nicht spielen dürfen. Gegen Österreich war das, glaube ich, dann das zweite Spiel. Oder Milei eben dann bei Infantino anrufen, um die Sperre zurückzunehmen. Ist nicht passiert. Wir haben den Fall gehabt beim Deutschlandspiel gegen Ecuador. Der Elfmeter, das Foul vor dem 1-0, was kurioserweise nicht gegeben wird. Und hätte man sich eigentlich auch anschauen müssen. Da gab es ja dann doch einige Situationen bei diesem Turnier, die sehr strittig waren. Und der ägyptische Trainer Hassan ist ja dann auch danach vollkommen zu Recht ein bisschen ausgerastet.
Hossam Hassan, der war natürlich fuchsteufelswild, wie alle Ägypter. Wer will's ihn verdenken? Also auf bitterste Art und Weise ausgeschieden. Aber führ gerne aus. Also was hat Hossam Hassan gesagt nach dem Spiel?
Ja, Hossam Hassan hat erstmal gesagt, das, was ich gerade schon mal angedeutet habe, wir haben hier weder Respekt noch Fairplay erfahren. Es schien, als habe die argentinische Seite Druck auf den Schiedsrichter ausgeübt. Das meine ich, das schwingt jetzt halt immer wieder mit, diese Idee, dass es hier bei dem Turnier nicht unbedingt mit rechten Dingen zugeht, sondern eher, naja, wir wollen halt Messi weiterhaben, wir wollen vielleicht Frankreich weiterhaben, was auch immer. Kann sich ja jeder aus seiner eigenen Verschwörungstheorie zimmern jetzt. Ja, alle Entscheidungen werden hinterfragt. Dann hat er das ein bisschen ausgeführt und hat eigentlich ein wunderbares Statement zum Abschluss seiner PK gemacht, die so ein bisschen zusammenfasst, das Gefühl, was wahrscheinlich viele haben, wenn die ausscheiden gerade, sagte, viele Dinge sind fragwürdig auf dem Feld und außerhalb. Das schadet der Glaubwürdigkeit. Wenn ich hier fertig bin, meinte die Pressekonferenz, dann gucke ich kein einziges Spiel dieses Turniers mehr. Ja, und das ist schon eine starke Aussage.
Aber auch eine Aussage, die ich irgendwie nachvollziehen kann, weil das spricht ja, so rede ich als Fan auch. Wenn mein Verein, meine Nation ausscheidet und ich da total invested bin, ne, dann habe ich auch erstmal keinen Bock mehr auf alles andere. Wie auch immer, der andere Trainer, Lionel Scaloni, der Weltmeistertrainer, fand ich auch interessant. Der konnte gar kein Interview mehr geben. Der war gar nicht mehr sprechfähig. Sagte nur, oh, was für eine geile Truppe, ne, so sinngemäß. Und ging dann fort, war den Tränen nahe. Der war aufgewühlter als nach dem WM-Triumph vor 4 Jahren in Katar. Da stellt sich mir schon die Frage, ob das vielleicht ein bisschen zu viel der emotionalen Aufgeladenheit ist bei den Argentiniern. Also jetzt haben die schon 2 solche Mega-Matches überstanden. Es wird ja immer nur schlimmer im Positiven für Argentinien.
Ja, sie haben jetzt zumindest jetzt auch zum ersten Mal bei einer WM nach einem Pausenrückstand ein Spiel gewonnen. Das gab es ja auch noch nie. Die haben 10 Spiele gespielt, haben nur ein Unentschieden erreichen können, nachdem sie zur Pause zurücklagen. Jetzt haben sie es komplett gedreht. Ich meine, auch das 2-0 war in der K.O.-Phase jetzt lange nicht mehr der Fall, dass man das gedreht hat, noch in der regulären Spielzeit. Ja, und dann ist es natürlich mega emotional. Ne? Du hast gegen Kap Verde diesen Kampf, oder auch relativ spät, eben ja auch Romero, der dann den Ball zu dem Eigentor dann auflegt mit Kopf. Diesmal ist er dann wieder entscheidend beteiligt. die leben schon viel von ihren Emotionen. Wenn du die hier siehst, auf den Pressekonferenzen auch, da sind alle eigentlich dabei. Also es ist ja anders als in Deutschland, da werden Fragen gestellt. Und da ist es, danke Trainer, Trainer, ich finde dich super. Ich muss dir erstmal danken, dass du lebst. Und aber war das jetzt heute vielleicht nicht ganz so gut? Naja, das ist ja so der Ansatz. Die versuchen ja immer auch Günstlinge zu bleiben, des Verbandes und der Trainer, noch schlimmer, als es bei den manchen deutschen Kollegen auch vielleicht der Fall ist. Die leben von ihrer Emotionalität. Messi hat geweint, auch selten gesehen. Ich weiß nicht, jetzt kommt die Schweiz. Das ist genau das Gegenteil, ne? Die abgeklärten Eidgenossen, die wirklich jedes Spiel tot machen.
Lass uns drüber reden, über den nächsten Gegner. Die Schweiz trifft auf Argentinien Sonntag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, deutscher Zeit 3 Uhr in Kansas City. Und die Schweiz setzt sich durch gegen Kolumbien im Elfmeterschießen. Es war das letzte Spiel dieser WM auf kanadischem Boden in Vancouver. Die Schweiz nur 1934, 38 und 54 mal über das Achtelfinale hinausgekommen. Und jetzt eben haben sie es erneut geschafft. Murat Yakin, der musste ja zweimal gezwungenermaßen wechseln. Manzambi verletzt, war gar nicht im Kader. Vargas angeschlagen, sollte noch ein ganz, ganz entscheidender Mann werden hinten raus, aber die konnten alle nicht starten. Yashari und Rieder von Augsburg waren stattdessen drin. Bei Kolumbien der Ex-Köln, Ex-Mainz, Ex-Hertha-Stürmer John Cordoba angeschlagen. Der musste ja auch schon gegen Ghana im 16. Finale vorzeitig raus, zugunsten von Suarez. Das so ein bisschen die Ausgangslage. Und chancentechnisch gibt es wenig zu erwähnen, Stefan. Also in der ersten Halbzeit vielleicht, ja, den Schlenzer von Puerta nach 20 Minuten, den Kobel hält, nach 30 Minuten Rieder aus Spitzenwinkel für die Schweizer, da hält Vargas gut. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit hat Jibril Sow eigentlich die beste Chance, aber sinnbildlich für das Spiel rutscht er aus, freistehend, gut freigespielt, super Angriff der Schweizer, aber Jibril Sow rutscht dann eben aus. Das Spiel geht in die Verlängerung, da dann die Kolumbianer, die mir besser gefallen haben, die gefährlicher waren, einmal küsst einen Kopfball die Latte und dann gibt es auch noch einen Schuss, der, glaube ich, an den Außenpfosten gegangen ist. Später hinten raus Chaka dann noch eine wichtige Personalie, der erstmal einen freien Schuss sang- und klanglos drüber setzt, dann selbst defensiv vertändelt und Kolumbien eine absolute Top-Chance eröffnet. Aber es bleibt beim 0-0 und dann versagen den Schweizer nur einmal in Person von Manuel Akanji die Nerven und den Kolumbianern zweimal. Und es ist der größte WM-Erfolg der Schweizer Fußballgeschichte.
Wie du das erzählst, klingt das Spiel richtig gut. Ich bin begeistert. Ich würde es mir nochmal im Real Life jetzt nochmal anschauen.
Zehnfacher Geschwindigkeit, Minuten. Dann kannst du das gerne machen.
Und dann kannst du hier so, weiß nicht, klang auch so ein bisschen so 34, 38, 54, vielleicht jetzt nicht so die Daten, die man singen würde, aber so ein bisschen Sportfreunde Stille war da auch bei dir zu hören. Gar nicht verkehrt. Ja, also diese Kampas-Chance in der 115. Minute, da muss er natürlich den Ball reinmachen, kommt er so rechts an den Strafraum zum Abschluss, vielleicht 7 Meter vom Tor entfernt und haut den Ball dann links oben drüber. Kobel ist eigentlich schon geschlagen und dann hast du den Kobel im Tor, der für Dortmund gar nichts hält als an Elfmetern, hält dann da tatsächlich auch noch einen Elfmeter. Den anderen guckt er da an die Latte und der Ball springt von der Latte wieder auf und die Linie und eben nicht ins Tor. Ja, aber da müssen wir da jetzt noch nicht groß drüber reden. Also ich bin froh, dass du noch wach bist, dass du das Spiel jetzt, dass es nicht um 2 Uhr angepfiffen wurde. Dann wärst du wahrscheinlich irgendwann einfach eingeschlafen. Ich habe ja hier noch den Zeitvorteil.
Ja, da wäre ich weggenickt. Sagen wir, wie es ist. Ne? Da hätte dann der Wecker aushelfen müssen. Am Ende auch irgendwie ein kurioses Turnier aus kolumbianischer Sicht. Die haben nur ein Gegentor kassiert im ersten Spiel gegen Usbekistan, wo sie 3-1 gewinnen. Danach die Ergebnisse nach 90 respektive 120 Minuten. 1-0 gegen die DR Kongo, 0-0 gegen Portugal, 1-0 gegen Ghana, 0-0 gegen die Schweiz. Ist defensiv natürlich eine Bank, aber offensiv geht da auch wenig bis nichts. Und jetzt ist die Frage, traust du den Schweizern irgendwas zu? Du hast so ein bisschen angedeutet, es kommen die unemotionalen Schweizer gegen die emotionalen, hochfavorisierten Argentinier. Ist da was drin?
Tja, das ist die große Frage. Also entweder spielen die wirklich lahm oder, also ich hatte jetzt das Gefühl, dass Argentinien eher mit den emotionalen Mannschaften das Problem hatte. Und den Rest kriegen die schon sauber runtergespielt. Dann steht da halt irgendwann Messi. Also ich glaube, Schweiz ist für die ein sehr dankbarer Gegner. Ich glaube, das Spiel in Kansas City wird relativ eindeutig ausgehen.
Und dann hätten wir natürlich noch die anderen 3 Viertelfinals kurz zu besprechen. Wir haben Frankreich-Marokko Donnerstagabend in Boston, Neuauflage des Halbfinals aus Katar. Ein Spiel, das sicherlich auch Städte wie Paris und Marseille in Aufruhr versetzen wird, um es vorsichtig auszudrücken. Spanien-Belgien am Freitagabend in Los Angeles. Belgien etwas überraschend im Viertelfinale. Der Last Dance der goldenen Generation, der letzten Relikte. Und Spanien immer noch komplett ohne Gegentor, diese defensiv noch besser als Kolumbien. Und dann haben wir Norwegen gegen England, wo du sein wirst, in Miami Samstagabend. Duell der Torjäger Haaland gegen Kane. Die norwegischen Starspieler Haaland, Ødegaard spielen beide in England. Hat das irgendwelche Einflüsse auf das Spiel? Was ist da so deine Tendenz? Wir haben ja jetzt insgesamt viermal, wir haben die Top 4 Nationen, die schon im Vorfeld so gesetzt wurden von der FIFA ja auch erstmals, dass sie im Falle eines Gruppensieges nicht vor dem Halbfinale gegeneinander spielen können. Und genau so ist es gekommen. Jetzt müssen sie sich in Anführungsstrichen nur noch durchsetzen im Viertelfinale. Aber im Prinzip, sag mir, wenn du es anders siehst, aber im Prinzip haben wir viermal Top-Favorit gegen ambitionierten Contender.
Mehr oder weniger ambitioniert, ne? Also gerade bei Spanien gegen Belgien. Gestern, das Spiel war sehr überraschend, der Belgier. Vielleicht auch durch die Wut getragen über die Entscheidung der FIFA. Da ist mir nur aufgefallen, dass Lukaku so ein bisschen der belgische Boniface ist mittlerweile. Aber er trifft wenigstens noch. Goldene Generation sitzt ja am Ende jetzt auch auf der Bank dort. Also das heißt ja, die großen Spieler waren jetzt erstmal außen vor gegen die USA. Sehe da Spanien aber klar favorisiert. Über Argentinien, Schweiz haben wir geredet. Habe ich auch einen klaren Favoriten. Marokko, Frankreich kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil Frankreich, ich glaube, im schlechten Tag sind die dann auch dran. Und dann, also wie du das ja gerade erwähnt hast, das wird Auswirkungen auch dann in die französische Gesellschaft haben, so oder so. Egal, wie das Spiel dort ausgeht. Tendiere da aber eher zu Marokko. Und England, Norwegen, das Spiel, wo ich dann jetzt auch am meisten drin bin in der Vorbereitung, weil ich ja die Engländer jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe. Das wird für England ein ganz, ganz harter Test, weil die halt vorne mit Ødegaard, mit Haaland dann Leute haben, die relativ schnell und relativ simpel ein Spiel drehen können. Die sind auf einmal da.
Die machen aus wenig viel, ne?
Ja, und du hast halt nicht diese Situation, die jetzt hier beim Mexiko-Spiel hattest, wo England relativ simpel um den Strafraum herum eine Pyramidenverteidigung aufbauen konnte und immer wieder verschoben hat. Und dann in der Mitte stand halt Pickford oder der unglaubliche Dan Burns, der da jetzt mit 34 sein erstes Turnier spielt und auch erst mit 29 oder 28 überhaupt in der Premier League angekommen war. Ist ja auch so eine Fairy-Tale-Geschichte, die Thomas Tuchel da noch ein bisschen schreibt. Das ist gerade in England ein großes Thema natürlich, dass die Kaderauswahl viel kritisiert worden, auch die Mitnahme von Dan Burns wurde ja kritisiert. Aber du hast halt auf jeden Fall auch zwei Mannschaften, die komplett voller Selbstvertrauen sind. Ne? Also die treten ja beide so Selbstvertrauen-Monster jetzt, nicht nur Tormonster, sondern eben auch voller Selbstvertrauen nach Siegen gegen Brasilien oder eben hier im Aztekenstadion werden die schon platzen. Und erwarte ich dann einen ordentlichen Kampf. Das wird spielerisch vielleicht gar nicht so richtig gut werden, aber schönes europäisches Fußballspiel.
Ist das irgendein Vorteil für Norwegen oder auch für England, dass Haaland, Ødegaard ja wirklich, also ich sag mal, die Gegenspieler aus dem FF kennen, aber das gilt ja beiderseits.
Ja, die kennen ihn natürlich auch und du hast es gesehen, also Vorteil war es vielleicht gegen Brasilien, da wusste er ja schon, wie er sich zu bewegen hat gegen die Abwehr, die er teilweise ja auch aus der Premier League kennt. Oder wie er sich eben nicht zu bewegen hat, damit die ihn nicht mehr wahrnehmen vor dem ersten Tor. Ødegaard, ein Herz einer Meistermannschaft dort, spielt dann jetzt ziemlich direkt wird er gegen seinen Mitspieler Declan Rice dann auch auflaufen. Aber ich weiß nicht, also halte ich, glaube ich, für überschätzt, dass sie ihn kennen. Also du kennst ja im europäischen Fußball ohnehin alle. Ja. Also machst du einmal Y-Scout an, dann weißt du es. Und du siehst sie ohnehin jede Woche in der Champions League. Du siehst sie auch in den anderen Ligen spielen, die guten Spieler. Es sind jetzt keine Überraschungen dabei. England wird sich nicht überraschen lassen und Norwegen kann auch nicht mit einer Geheimwaffe kommen. Aber dafür ist Haaland halt einfach viel zu präsent. Wenn der jetzt in der Saudi-Pro-Liga spielen würde und alles kaputt bombt bei der WM, da hätte man spätestens sich jetzt sicher auch drauf vorbereitet.
Ja, in der Saudi-Pro-Liga würde er wahrscheinlich vier Tore pro Spiel erzielen. Also die Bilanz von ihm ist ja unfassbar, ne? Also mehr Tore als Spiele im norwegischen Nationaldress. Also neben Frankreich, Marokko freue ich mich am meisten auf Norwegen, England. Ich würde mit Frankreich gehen. Frankreich gegen Spanien wäre mein Halbfinale 1 und das andere dann, ja, langweilig England, Argentinien. Dann bekommt die FIFA das, was sie von Anfang an haben wollte. Aber ich habe ja schon mal erwähnt, ja, die Engländer, die haben natürlich jetzt schon viel leiden müssen. Das haben sie ja mit Argentinien gemeinsam, ne, in dieser K.O.-Runde. Vielleicht ist da mehr Leichtigkeit dann auch bei Norwegen zugegen. Bin sehr gespannt drauf. Wir warten mal ab, wie das läuft. Haben ja jetzt noch einen Tag zum Durchatmen, bis es dann mit der Runde der letzten acht losgeht. Und zum Abschluss dieser Folge, bevor ich dich in die restlichen Stunden des mexikanischen Tages entlasse, es gibt ja noch die Nachricht, dass Rudi Völler DFB-Sportdirektor bleibt bis zur EM 2028. Jürgen Klopp, der kommentiert auch fleißig alle schon im On bei Magenta. Finde ich auch irgendwie sehr, sehr skurril, dass wir jetzt da so quasi live dabei sind bei den Gesprächen, bei den Vertragsverhandlungen. Das alleine fehlt ja nur noch. Aber ist es für dich eine überraschende Nachricht, dass Völler kein Opfer dieser WM ist?
Vor allen Dingen hat er ja sich einer der wenigen während der WM mit Klopp dann ja auch mal in die Köppe bekommen, so ein bisschen zumindest, als er die Noch-Aussage, die jetzt ja dann auch eingetreten ist, Julian Nagelsmann war nur noch Bundestrainer, und das fand Völler damals nicht so witzig zum Auftakt der WM. Klopp, großherzig wie er ist, startet jetzt natürlich ein neues Projekt mit den alten Köpfen beim DFB. Ja, jetzt bleibt halt Rudi Völler da. Also Aufschwung ist es natürlich nicht. Und dass Rudi Völler in seinem Statement quasi Nagelsmann noch einen mitgibt und ihm die Alleinschuld an dem Misserfolg beim Turnier so ein bisschen überverantwortet, ich weiß es nicht.
Dann hast du natürlich mit Völler Klopp zumindest, also du hast ein Tandem, was hohe Approval-Ratings bekommen würde in Deutschland.
Aber da hättest du auch hier so einen TV-Star wie Per Mertesacker nehmen können. Der hat sich ja nun auch mehrfach angeboten.
Das ist natürlich ein ganz anderer Stil, ne? Also eher so ein bisschen Beamtenmäßiger. So kommt er jedenfalls rüber, Per Mertesacker. Ich glaube, das ist vielleicht der designierte Nachfolger. Mal schauen.
Ich weiß es nicht, aber ich bin, diese ganze Thematik rund um Klopp ist ja auch ein bisschen skurril. Jetzt wird ja auch von allen Seiten öffentlich gemacht. Du hast gesagt, Klopp erzählt das auch alles, was so passiert. Dann gibt es ständig irgendwelche Leaks, die fliegen jetzt darüber, und Minzlaff sagt dann das. Steht eigentlich alles schon fest, wenn man so den Berichten glaubt. Vielleicht da wird es am Ende dann doch nicht, und dann muss Rudi Völler nochmal.
Er macht einfach beides in Personalunion. Nochmal Teamchef, dann kommt noch Michael Skibbe zurück, und dann wird ein 1:0-Sieg nach dem anderen gefeiert in der Qualifikation zur EM 2028.
Das wäre schön. Und dann fahren wir nach England alle und singen, es gibt nur einen Rudi Völler. Und vielleicht kriegen wir dann irgendwie auch noch die anderen 96er-Größen unter, die so in England immer gefeiert werden. Vielleicht haben wir Klinsmann dann nur noch in einer Position wieder. Wer weiß. Der deutsche Fußball bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und mit Jürgen Klopp wär aber trotz alledem ja toll. Jürgen Klopp als Trainer, dann haben wir Tuchel noch da, und dann wird Pep Guardiola noch Trainer von Spanien. Das wird dann eine fantastische Europameisterschaft. Vielleicht auch ein bisschen glaubwürdiger.
Wobei Pep als Trainer von Spanien, das will ich auch erstmal sehen als bekennender Katalane. Ne?
Also oder übernimmt
Belgien. Stimmt, da ist auch ein Job frei. Roberto Martinez ist ja nicht länger am Start.
Ja.
Quatsch, Roberto Martinez ist ja mittlerweile in Portugal, aber Rüdiger Garcia, vielleicht sagt der auch, das war's. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen rumgesponnen, aber das muss auch mal sein nach wilden WM-Nächten in Mexiko und ja hier in dem Fall in Berlin.
Und hier gibt es noch eine große wilde Nacht. Mal gucken, wie die Kolumbianer jetzt draußen, es regnet gerade, ob die auch in den Pfützen baden. Muss ja trotzdem gemacht werden, muss ja trotzdem irgendwie gefeiert werden. Das Leben geht ja weiter, auch wenn der ägyptische Trainer nicht mehr weiterguckt.
Stefan, wir gucken auf jeden Fall noch weiter, und ich hoffe, du wirst nicht von fliegenden Schuhen getroffen und kommst gut dann auch nach Miami. Bis dann.
Mal schauen, da sind die Leguane. Ciao.
Das soll's gewesen sein mit dieser Folge. Wir gehen jetzt in einen freien Tag, werden natürlich dann aber auch wieder spätestens zurück sein, wenn es heißt Frankreich gegen Marokko, Spanien, Belgien, Norwegen, England, Argentinien, Schweiz. Das sind die Viertelfinals bei der WM. Wir haben gesprochen auch über Rudi Völler und den DFB und natürlich über diese zwei dramatischen Spiele, die das Achtelfinale komplettiert haben. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, und ihr schaltet dann auch ein, wenn wir uns hier wieder melden bei NTV Sport, dem täglichen Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft. Bis dahin, ciao, ciao.